Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sehr verehrte Sachverständige hier im Saal und online, Staatssekretär Sorge ist auf dem Weg hierher und sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie ganz herzlich zur zweiten Anhörung des Gesundheitsausschusses heute hier begrüßen. Auch eine Mischung aus Präsenz- und Online-Meeting. Und ich möchte die Sachverständigen und alle anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Zoom-Schalte bitten, sich mit Namen anzumelden. Das ist so, wie ich das sehe, aber der Fall. Und damit Ihre Teilnahme eben auch erkennbar ist. Und ich möchte Sie bitten, Ihre Mikrofone stumm zu schalten. Meine Damen und Herren, es geht heute in der Anhörung um den Antrag von Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Kindergesundheit stärken, Versorgung umfassend verbessern und nachhaltig finanzieren. Bündnis 90 Die Grünen verweisen in ihrem Antrag auf die Kinderrechtskonvention, die allen Kindern das Recht auf das erreichbare Höchstmaß an Gesundheit zuspricht, wozu eben auch der Zugang zu Gesundheitsdiensten gehört. Diesem Recht sei Deutschland verpflichtet und als Konsequenz fordert die Fraktion, dass die notwendigen strukturellen, finanziellen und gesetzlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit alle Kinder und Jugendlichen in Deutschland unabhängig von Herkunft, Wohnort oder sozialem Status die bestmögliche medizinische Versorgung erhalten. Zur Umsetzung dieser Forderung wurde ein umfangreicher Maßnahmenkatalog zusammengestellt, über den wir hier heute mit Ihnen, liebe Sachverständige, sprechen wollen. Und bevor wir beginnen, will ich einige Anmerkungen noch zum Ablauf machen. Wir haben 60 Minuten Zeit für Fragen und Antworten. Die Fragen werden abwechselnd nach Fraktionen an die Sachverständigen gestellt. Es beginnt die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Die weitere Reihenfolge orientiert sich dann an der Stärke der Fraktion und beruht auf einer ausschussinternen Vereinbarung. Es wird immer eine Frage an einen Sachverständigen oder eine Sachverständige gestellt. Und die Frage- und Antwortzeit sind insgesamt auf 3 Minuten begrenzt. Und ich darf darum bitten, dass die einzelnen Wortbeiträge möglichst kurz gefasst werden, damit wir möglichst viele Fragen auch beantworten können. Und ich bitte die Sachverständigen entsprechend der Regelung in § 70 Absatz 6 Satz 3 der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages beim ersten Aufruf und nur beim ersten etwaige finanzielle Interessenverknüpfungen in Bezug auf den Beratungsgegenstand offenzulegen. Das soll unsere öffentlichen Anhörungen sowohl für die Abgeordneten als auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer transparenter machen. Ich danke auch den Sachverständigen, die eine schriftliche Stellungnahme abgegeben haben. Die Anhörung wird wie immer live im Parlamentsfernsehen übertragen und das Wortprotokoll im Anschluss auf der Seite des Ausschusses zur Verfügung gestellt. Die online teilnehmenden Sachverständigen weise ich noch darauf hin, dass Sie, also sobald Sie Ihr Mikro geöffnet haben, hier auf dem Videowürfel zu sehen sein werden und eben auch im Parlamentsfernsehen und auch im Nachgang noch kann es sein, dass Ihr Bild noch dort bestehen bleibt. Die Gäste auf der Besuchertribüne sind nicht so viele. Weise ich trotzdem darauf hin, dass es keine Beifallsbekundungen und Zwischenrufe geben soll und keine Aufzeichnung der Anhörung per Smartphone oder anderen Geräten. Und ich darf jetzt mit der Anhörung beginnen. Und die erste Frage stellt der Kollege Wagner, Bündnis 90 Die Grünen. Bitte schön.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, und auch an alle Sachverständigen, dass Sie heute hier sind. Meine erste Frage geht an Dr. Adlich, der online dabei sein müsste. Ist das richtig? Ja, ich sehe ihn. Okay. Vom VLKKD. Die Frage an Sie ist, warum schätzen Sie es als relevant ein, dass die Leistungsgruppen 16, spezielle Kinder- und Jugendchirurgie, und 47, spezielle Kinder- und Jugendmedizin, in der Krankenhausreform erhalten bleiben? Und warum ist es wichtig, diese auch weiterzuentwickeln und nicht zu streichen, so wie es aktuell vorgesehen ist?
Herr Dr. Adlich, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage. Zunächst einleitend, Interessenkonflikte habe ich nicht zu deklarieren. Wir müssen uns zur Beantwortung dieser Frage immer klar machen, dass die spezialfachärztliche Pädiatrie in Deutschland im Unterschied zu der Erwachsenenmedizin ganz überwiegend verortet ist an den Kliniken. Und wenn wir jetzt diese beiden speziellen Leistungsgruppen aufgeben, dann beschädigen wir nicht nur die spezialärztliche Pädiatrie im stationären Bereich, sondern auch im ambulanten Bereich, weil es für die Kliniken gar keinen Anreiz mehr gibt, einen Spezialbereich beispielsweise der Kindergastroenterologie zu unterhalten. Dann fällt der Anreiz weg für die Kliniken, das im stationären Bereich zu organisieren, und dann beschädigen wir in der Fläche die ambulante spezialärztliche Versorgung. Wir halten es auch wichtig, dass die politische Wahrnehmung erhalten bleibt, dass die spezialärztliche Versorgung von Kindern und Jugendlichen wichtig ist. Deswegen schlagen wir vor, die Leistungsgruppen zu erhalten, genau wie es im Antrag formuliert ist. Da muss der Grupa entsprechend angepasst werden, und dann muss natürlich müssen die Strukturmerkmale der Leistungsgruppen der speziellen Pädiatrie pädiatriespezifisch operationalisiert werden. Das ist ganz wichtig. Wenn man sich entscheidet, die Leistungsgruppen wegfallen zu lassen, dann müssen wir darauf bestehen, dass 0 bis 16 einfach spezifisch in einer Kinderklinik zu behandeln ist, weil sonst ist das nicht sichergestellt, dass diese Kinder ein pädiatriespezifisches Betreuungsangebot bekommen. Und das betrifft ja insbesondere auch die altersgruppenspezifische Pflege, zu der wir im Laufe der Anhörung sicherlich heute Nachmittag noch zu sprechen kommen.
Dankeschön. Dann wären CDU/CSU an der Reihe. Frau Zollner, bitte.
Ja, vielen herzlichen Dank. Meine Frage geht an Frau Prof. Dr. Heidrun Theiß. Vielen Dank, dass Sie heute nach Berlin gekommen sind. Und ich hätte eine Frage, und zwar folgende. Welchen Eindruck haben Sie von der Gesundheit und Resilienz von Kindern und Jugendlichen nach der Pandemie und aktuell? Und welche politischen Maßnahmen sehen Sie in diesem Bereich als dringend geboten an?
Frau Prof. Theiß. Bitte schön.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Möglichkeit, hier Stellung nehmen zu dürfen. Ich habe auch keine Interessenkonflikte zu deklarieren. Ich freue mich, dass neben der wichtigen individuellen Versorgung von Kindern und Jugendlichen im Krankheitsfall auch hier der Child Public Health Aspekt eine Rolle spielt. Die bekannten Trends von akuten zu chronischen Erkrankungen, das bedeutet immerhin bis zu 25% chronisch kranker Kinder mit speziellen Hilfebedarfen, zum Beispiel im schulischen Kontext, und von infektiösen zu psychischen Erkrankungen, haben ja in der Pandemie noch eine Aggravierung erfahren, die noch nicht wieder vollständig behoben ist. Insbesondere bedürfen hier ältere Mädchen der Aufmerksamkeit. 20% von ihnen zeigen immer noch Ängste und Depressionen mit Beeinträchtigung der Lebensqualität. Und das wird verstärkt durch weltweite Krisen. Allerdings, ich glaube, das muss man auch betonen, sind nicht alle Auffälligkeiten behandlungsbedürftig. Gemäß den Autoren der achten COPSI-Welle, die das explizit betonen, denn viele junge Frauen entwickeln tatsächlich auch Coping-Strategien und nutzen persönliche Ressourcen und ihre mittlerweile tatsächlich auch wieder gefestigten nach der Pandemie sozialen Netzwerke. Also sie stärken so ihre Resilienz. Daneben sehen wir aber auch somatische Folgen durch den Bewegungsmangel und die Nutzung sozialer Medien. Insbesondere ist hier auf die Gewichtsentwicklung bei Jungen noch verstärkt durch bildungsferne und soziale Problemlagen zukünftig zu achten. Zu den Maßnahmen, dringende Maßnahmen für eine sichere Planung, egal in welcher der genannten Bereiche, ist zunächst eine valide Datengrundlage, insbesondere auch longitudinal. Und hier könnten neben dem RKI wie bisher auch die deutschen Zentren für Kindergesundheit zukünftig einen Beitrag leisten, damit wir nicht nur immer auf die Berichte und den Fokus der Kassen mit den entsprechenden Bias angewiesen sind. Daneben wäre die Harmonisierung und die Zusammenführung der Daten aus den vorhandenen U-Untersuchungen, den Schuleingangsuntersuchungen, die Wiedereinführung der 4. und 8. Klassuntersuchung mit Stärkung des Personals auch der Kinder- und Jugendgesundheitsdienste im ÖGD und die Standardisierung und damit Qualitätssicherung der genannten Vorsorgen und Reihenuntersuchungen von der Bedeutung, und das in der Datenerhebung und auch in der Auswertung. Wichtig ist mir noch zu betonen, dass wir dringend eine Zusammenführung der oftmals parallelen Angebote aus unterschiedlichsten Sektoren mit demselben Ziel der Förderung der Kindergesundheit brauchen. Hier sind meines Erachtens erhebliche Ressourcen zu heben, nicht nur Sozialgesetzbuch und ressortübergreifend. Ich nenne hier die Einzelfallmaßnahmen der Eingliederungshilfe, der Schulbegleitung, der Teilhabeassistenten, der Sicherungspflege und viele andere.
Es braucht
die systemische Implementierung des Gesundheitsgedanken in den Institutionen, die Stärkung von Prävention und Gesundheitsförderung und die Implementierung und Stärkung der Schulgesundheitspflege.
Vielen Dank. Okay, danke schön. Wenn es gongt, dann gongt es. Frau Weiß, bitteschön.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich würde gerne den gemeinsamen Bundesausschuss fragen, welche konkreten Punkte des Antrages erfordern aus Ihrer Sicht Änderungen an Richtlinien des GBAs, zum Beispiel Bedarfsplanung, Qualitätssicherung oder Strukturvorgaben, und welche Punkte liegen außerhalb Ihrer Zuständigkeit?
Herr Professor Hecken, bitte schön.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Frage, Josef Hecken, gemeinsamer Bundesausschuss, keine Interessenkonflikte. Es bedarf bezogen auf den gemeinsamen Bundesausschuss einer gesetzlichen Anpassung hinsichtlich der gesonderten Ausweisung von Kindern und jugendlichen Psychotherapeuten. Wir haben heute die Bedarfsplanung auf der Basis des § 101 SGB V für den Bereich der Arztgruppe der Psychotherapeuten nur als einheitliche Gruppe und eine Quotenregelung, wonach 20% der insgesamt ausgewiesenen Sitze dann eben für die Behandlung von Kindern und Jugendlichen vorgehalten werden sollen. Das ermöglicht keine passgenaue Steuerung, weil wir wachsende Versorgungsbedarfe bei Kindern und Jugendlichen auch regional unterschiedlich sehen. Das heißt, in städtischen Gebieten, in sozial benachteiligten Gebieten brauche ich wesentlich mehr Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeuten als möglicherweise in anderen Bereichen. Deshalb schon seit mehreren Jahren das Begehr des gemeinsamen Bundesausschusses, hier die Befugnis zur gesonderten Planung zu erhalten, würde auch Planungssicherheit für Kinder und jugendlichen Psychotherapeuten in Ausbildung mit sich bringen, weil sie eben nicht darauf warten müssen, dass irgendwo der fünfte Sitz frei bleibt oder frei wird, sondern hier eine gesicherte Perspektive wäre, würde auch das Berufsbild insgesamt stärken. Hier bräuchten wir also zwingend eine Ermächtigung. Alle anderen Maßnahmen, die den GBA adressieren, also Verbesserung der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Versorgung, Verbesserung der Möglichkeiten eben auch zur Behandlung von im Zusammenhang mit der Schwangerschaft oder mit der Geburt auftretender psychischer Belastungssituationen können im Rahmen des bestehenden Settings ausgeführt werden. Besondere Aufmerksamkeit bedürfen hier aber die im Rahmen der Notfallversorgung auch zu diskutierenden Zentren zur Notfallversorgung von Kindern. Hier ist aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, dass eben hier entsprechende Strukturen geschaffen werden, die eben bundesweit einheitliche Qualitätsstandards und Standortentscheidungen ermöglichen. Und hier wäre möglicherweise eine Nachschärfung im Gesetz oder eine Ermächtigung an den GBA notwendig, das zu definieren.
Vielen Dank, Herr Professor Hecken. Wäre die SPD, Herr Dr. Panzatis in der Reihe.
Ja, herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage richtet sich an Frau Professorin Feldenhoff-Müser. Frau Professorin Feldenhoff-Müser, der Antrag der Grünen fordert Hybrid-DRGs auch für Leistungen an Kinder und Jugendlichen sowie Menschen mit Behinderungen zu ermöglichen. Welche spezifischen Anforderungen sehen Sie für Hybrid-DRGs in der Pädiatrie, etwa hinsichtlich Komplexität der Fälle, personeller Vorhaltekosten und Ergebnisqualität?
Ja, Ursula Feldhoff, Universitätsklinikum Essen und Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin. Keine Interessenskonflikte. Hybrid-DRGs begrüßen wir im Allgemeinen, insbesondere für den kinderchirurgischen Bereich. Ist das eine sehr gute Möglichkeit, Kindern Krankenhausaufenthalte zu ersparen und eben sektorenübergreifend auch zu arbeiten. Was beachtet werden soll, das gilt im Wesentlichen für den Bereich der konservativen Kinder- und Jugendmedizin, ist, dass dann besonders schwere Fälle nicht an den Krankenhäusern hängen bleiben sollten, sondern dass da klare Definitionen abgegrenzt sind, welche Fälle wo zu leisten und wie sie vergütet sind. Aber insgesamt begrüßen wir die Einführung von Hybrid-DRGs, insbesondere zunächst auch für die Kinder- und Jugendchirurgie, so wie es vorgesehen war.
Vielen Dank. Der Kollege Wagner für die Grünen hat das Wort.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine nächste Frage geht an die DGKJ, an Dr. Rodeck dieses Mal. Das KHVVG hat vorgesehen, die Abschläge von den Fallpauschalen bei Unterschreitung der unteren Grenzverweildauer bei Kindern und Jugendlichen ab dem Jahr 2027 abzuschaffen. Das KAAG soll diese Abschaffung nun um ein Jahr verzögern, was wir in unserem Antrag ablehnen. Wie schätzen Sie die Auswirkungen dieses Vorgehens ein?
Herr Dr. Rodeck, bitte.
Burkhard Rodeck, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin. Vielen Dank für die Frage. Die Einhaltung der unteren Grenzverweildauer ist letztlich der Erwachsenenmedizin entlehnt. In der Kinder- und Jugendmedizin sind die Eltern diejenigen, die auf möglichst rasche Entlassung drängen, oft auch gegen ärztlichen Rat. Am aufwendigsten in der Behandlung der Kinder sind die ersten Stunden nach der Aufnahme, sprich Diagnostik, Therapieeinleitung. Danach wird es ruhiger. Der finanzielle Abschlag bei rascher Entlassung und damit eben auch unterhalb der unteren Grenzverwalter trägt dazu bei, dass die Kinder- und Jugendmedizin unattraktiv ist im Sinne von ökonomischen Erlösen. Warum jetzt die Verzögerung? Abgesehen von dem Generalargument, sag ich mal, die Krankenhausreform darf jetzt nicht scheitern, gibt es eigentlich kein inhaltliches Gegenargument. Die Nichtbeachtung oder Umsetzung einzelner sinnvoller Maßnahmen im KHG wird nach unserer Einschätzung als Kollateralschaden dann für die Kinder und Jugendlichen in Kauf genommen. Und ist das fair für die Kinder? Fragezeichen. Und ich erinnere an all das, was wir dieser Generation im Rahmen der Pandemieabwehr zugemutet haben. Also insoweit Zustimmung zu dem Antrag. Danke.
Danke schön, Herr Dr. Rodig. Dann wäre jetzt Frau Stange für die Linken an der Reihe. Bitte schön.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte gerne Julia Fenske fragen, die Petentin. Genau, die ist, glaube ich, online zugeschaltet. Sie haben ja eine sehr erfolgreiche Petition zur Ausbildung in der Kinder- und Jugendpflege eingebracht. Welche Auswirkungen hätten nach Ihrer Ansicht die Streichung des Wahlrechts auf Spezialisierung auf Kinder- und Jugendpflege auf die Versorgungsqualität?
Frau Fenske, bitte.
Schönen guten Tag, vielen Dank. Auch bei mir liegen keine Interessenkonflikte vor. Ja, wir sehen ein ganz, ganz großes Risiko bei der Versorgungsqualität, wenn die Wahlmöglichkeit zum gesonderten Berufsabschluss Gesundheits- und Kinderkrankenpflege entfällt. Grundsätzlich muss man sagen, jeder frisch Examinierte benötigt Einarbeitung. Entschuldigung. Und Anleitung zum Start des Berufslebens. Wir merken jetzt aber bereits nach 5 Jahren oder nach 3 Jahren Examen in der Generalistik, dass die neuen Kolleginnen deutlich mehr Einarbeitungszeit benötigen, was wiederum die Teams, die sowieso unter Personalmangel leiden, extrem belastet, die neuen Kolleginnen ebenfalls belastet und zum Teil sehr frustriert. Die Häuser sind gezwungen, Einarbeitungskonzepte neu zu entwickeln, längere Einarbeitungszeiten einzuplanen. Und von Einheitlichkeit brauchen wir da gar nicht mehr sprechen. Die Kinderkrankenpflege wird dadurch auch für viele Leute tatsächlich unattraktiv, weil sie sagen, sie möchten keine lange, lange Ausbildung in anderen Bereichen, in der Altenpflege, in der Erwachsenenpflege durchlaufen. Sie möchten zu Kindern. Und wenn junge Kolleginnen, wir dürfen ja nicht davon ausgehen, wie wir vor 20 Jahren gestartet haben, sondern wie Kolleginnen heutzutage starten, wenn man weiß, ich habe mein Examen bestanden, ich kann jetzt nach einer gewissen Einarbeitung arbeiten, sich aber nicht sicher fühlen und ja, alleine nicht wirklich auch kränkere Patienten versorgen können, dann wird es nicht mehr attraktiv, diesen Beruf zu lernen, was den Fachkräftemangel in der Kinderkrankenpflege noch viel, viel, viel mehr und drastischer eskalieren lässt. Und da brauchen wir nicht drüber sprechen. Ohne Menschen, die die Kinder versorgen, ist die Qualität einfach gar nicht mehr gegeben. Und fehlende Fachexpertise im kindlichen Bereich kann man nicht in kurzen Einarbeitungen oder durch eine generalistische Ausbildung auffangen.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Dann kämen wir jetzt sozusagen zum zweiten Block. Die Reihenfolge nach dem, wie gesagt, besprochenen System. Und es würde jetzt Frau Jansen für die CDU-CSU fragen.
Genau, vielen Dank. Meine Frage geht an Frau Professor Theis. Sie befassen sich ja schon sehr lange mit dem Thema Gesundheitskompetenz und Sie haben auch gerade schon die Schulgesundheitsfachkräfte angesprochen. Können Sie uns aus Ihrer Sicht den Mehrwert dieser Fachkräfte einmal schildern und vielleicht auch gerade im Vergleich zu den Mental Health Coaches?
Ja, sehr gerne. Die Notwendigkeit einer effektiven Schulgesundheitspflege zur Entlastung von Lehrkräften und Eltern, die ergibt sich vor allem aus der Zunahme der genannten Zunahme chronisch kranker und aus verschiedensten Gründen vulnerabler Kinder und Jugendliche im Schulsystem und deren dauerhafter Versorgungsbedarfe. Hinzu kommt das Ziel der Ermöglichung von Teilhabe und Inklusion, genannt sei nur die rasche Rückkehr in den Unterricht. Die besondere Bedeutung einer frühen Prävention, die kennen wir alle, Stichwort Kostenexplosion im Gesundheitswesen. Und wenn wir ganz früh anfangen, dann zahlt sich das aus à la longue in der Lebensperspektive. Wir entlasten Eltern Stichwort Arbeitsplatzsicherheit. Also die insbesondere Mütter können am Arbeitsplatz verbleiben, können ihrer Tätigkeit wieder nachgehen. Wir haben aktuell Zahlen, dass Mütter von Kindern mit Diabetes zu mehr als der Hälfte, 55%, ihre Arbeitszeit reduzieren und in mehr als einem Drittel ihre Arbeit aufgeben, um einfach für die Kinder und deren Versorgung auch im schulischen Kontext da zu sein. Schulgesundheitsfachkräfte sind in der Regel Kinderkrankenpfleger, in der Kinderkrankenpflege ausgebildet. Sie sind Fachpersonen und speziell weiterqualifiziert, berufsbegleitend. Sie sind dauerhaft als gleichberechtigt in den pädagogischen Teams etabliert und persönliche Ansprechpersonen und Koordinatoren in allen gesundheitlichen Fragen im Kontext Schule, im System. Und sie übernehmen auch die Lotsenfunktion auch außerhalb in das medizinische System. Sie ermöglichen da Zugänge auch für Benachteiligte. Ihnen obliegt also die Einordnung und die Steuerung akuter und chronischer Ereignisse. Wir kennen Verletzungen, Versorgung medizinischer Notfälle, Status Asthmaticus drohender, Fragen für Hygiene und Infektion und Impfschutz, nicht zuletzt nach der Pandemie. Idealerweise sind Sie mit Fach- und Rechtsaufsicht beim öffentlichen Gesundheitsdienst verankert. Stichwort Gesundheitskompetenz, da haben wir valide Daten aus Rheinland-Pfalz. Wir haben eine Steigerung der Gesundheitskompetenz nach Etablierung von Schulgesundheitsfachkräften im Vergleich zu Schulen ohne mit bis zu 75% nach 12 Monaten. Früherkennung gesundheitlicher Problemlagen bis zu 90%, Versorgung chronisch kranker Kinder 88%, Unterstützung von Elterngesprächen 70% und Unterrichtsteilhabe 74%. Also Stichwort hier Chancengerechtigkeit. Wichtig auch noch mal, weil wir die fachlichen Argumente, ich glaube, da sind wir alle überzeugt, aber es geht ja auch um die Ökonomie. Neben der Steigerung der Gesundheitskompetenz und der Förderung der Inklusion ist der ökonomische Nutzen von ganz besonderer Bedeutung. Wir haben eine Reduktion von Rettungseinsätzen bis zu 64%, Reha-Verkürzung, Verbleib im Unterricht, Vermeidung Notfallbehandlung und im Gegensatz zu den Mental Health Coaches ist das eben ein dauerhaftes Angebot und durch qualifizierte Kräfte, die Danke. Eben sehr lange qualifiziert sind.
Dankeschön. Dann wäre jetzt die AfD an der Reihe. Frau Weiß, bitte.
Vielen Dank. Ich habe eine Frage an die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin. Der Antrag fordert eine nachhaltige Finanzierung der Kindermedizin. Welche finanziellen Stellschrauben, das heißt DRG-Anpassung, Vorhaltefinanzierung, Zuschläge oder Sicherstellungszuschläge, sind aus Ihrer Sicht medizinisch sinnvoll und welche bergen das Risiko, Ineffizienzen zu verstetigen?
Herr Dr. Rodeck, bitte.
Vielen Dank für die Frage. Zum Teil ist sie von Andreas Adlich, von Frau KKD schon beantwortet worden. Wir sind der Meinung, dass die Leistungsgruppe 47 und die Leistungsgruppe 16 als spezielle Kinder- und Jugendmedizin und spezielle Kinder- und Jugendchirurgie weiter erhalten bleibt, auch wenn das jetzt aktuell keine finanziellen Nachteile mit sich bringt. Allerdings verschwindet dann diese Begrifflichkeit aus der gesundheitspolitischen Diskussion und aus der öffentlichen Diskussion, sodass wir zumindest, selbst wenn diese Leistungsgruppen nicht erhalten bleiben, wir dafür plädieren, dass die Leistungsgruppe allgemeine Kinder- und Jugendmedizin umbenannt wird in Kinder- und Jugendmedizin, damit eben nicht nur alles allgemein ist, sondern die spezielle Kinder- und Jugendmedizin da auch mit enthalten ist. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist die Fortführung der Zuschläge, der Sondererlöse für die Kinder- und Jugendmedizin in Höhe von 288 Millionen Euro, die natürlich weitergeführt werden muss, bis denn dann die Sachlage in der Krankenhausreform so geregelt ist, dass auch diese Spezialisierung der Kinder- und Jugendmedizin dort abgebildet wird. Vielen Dank.
Dankeschön, Herr Dr. Rudek. Dann käme Herr Yüksel für die SPD-Fraktion.
Meine Frage richtet sich an Dr. Hubmann, wenn er ordnungsgemäß mit seinem Auto geparkt hat. Herr Dr. Hubmann, laut Koalitionsvertrag sollen die begrenzten Kapazitäten von Weiterbildungsstellen in der Kinder- und Jugendmedizin ausgebaut werden. Von 2000 Weiterbildungsstellen für die grundversorgenden Fachärzte sind derzeit lediglich 250 Stellen für die Pädiatrie reserviert. Welchen Stellenwert hat die ambulante Weiterbildungsförderung für die Kinder- und jugendärztliche Versorgung?
Michael Hubmann, Präsident des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärztinnen. Erstmal vielen Dank für die Einladung und Entschuldigung, dass ich online dabei bin, aber ich muss das Weihnachtsgeschenk meines Sohnes einlösen. Also wir hoffen bei der Weiterbildungsförderung auf die Umsetzung des Koalitionsvertrages. Ich glaube, die Vorschläge liegen auf dem Tisch. Wir gehören zum hausärztlichen Versorgungsbereich. Die Weiterbildungsordnung bildet eindeutig Kompetenzen ab, die wir in der Kombination mit den Kliniken gemeinsam erreichen wollen, auch können, wenn wir die Weiterbildungsförderung haben. Wir sehen dort einen großen Erfolg unserer Weiterbildungsverbünde, die für uns auch einen direkten Zusammenhang mit der Zusammenarbeit mit den Kliniken sehen. Die Mehrzahl der Kolleginnen wird bereits jetzt ambulant und stationär ausgebildet. Und nur wenn wir hier die Gleichstellung mit der Allgemeinmedizin bekommen und auch damit den Ausbau der Förderung, können wir den Erfolg aufrechterhalten. Aktuell liegen wir bereits über der für uns durch die letzte Gesetzgebung vorgeschriebenen Menge von 250 Stellen bei ca. 400 Stellen. Und wenn wir da keine Änderung bekommen, wird es nicht zu halten sein. Die Ausbildungskompetenzen werden zum Rückgang der Anerkennungen, der Facharztanerkennungen für Kinder- und Jugendmedizin führen und damit natürlich auch ein Problem in der weiteren Versorgung der Kinder und Jugendlichen zur Folge haben. Vielen Dank.
Vielen Dank. Dann Herr Wagner, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Und da ich eine sehr ähnliche Frage an Dr. Hubmann stellen wollte, überspringe ich das jetzt, weil ich seine Antwort ja schon gehört habe. Wir fordern das ja auch im Antrag und frage an den VLKKD Dr. Adlich noch einmal. Im KHVVG wurde geregelt, dass Kinderabteilungen auch ambulante Versorgung abrechnen dürfen, ohne dass sie dafür persönliche Ermächtigungen der KVen brauchen. Der Rahmenvertrag hierzu ist nach unserem Kenntnisstand bisher noch nicht in Kraft, weil es in der Selbstverwaltung darüber Streit gibt. Sind Sie der Auffassung, dass es eine gesetzliche Nachschärfung bräuchte, damit eine vollumfängliche ambulante Leistungserbringung für Kinder und Jugendliche im Krankenhaus auf den Weg gebracht werden kann? Und bitte erläutern Sie Ihre Antwort.
Herr Dr. Adlich, bitte.
Ja, Herr Wagner, vielen Dank für Ihre Frage. Tatsächlich ist der Rahmenvertrag noch nicht zustande gekommen. Und zwar entzündet sich der Streit der Selbstverwaltungspartner an der Frage, wie die Zuweisung zu diesen Institutsambulanzen gesteuert wird. Wir sind der Ansicht, gemeinsam mit allen pädiatrischen Fachgesellschaften, dass es selbstverständlich eine Zuweisungssteuerung braucht. Aber die kann sich nicht, so wie der GKV-Spitzenverband das vorschlägt, richten nach Diagnoselisten. Denn wenn wir Diagnoselisten für die Zuweisung zum Kriterium machen, dann blenden wir das ganze Kollektiv derjenigen Kinder aus, die noch gar keine Diagnose haben. Wir sprechen uns dafür aus, dass es einfach eine Zuweisungssteuerung durch diesen Überweisungsvorbehalt gibt. Es gibt ja viele niedergelassene Kinderärzte, die entsprechende Vordiagnostik auch durchführen und die an einem bestimmten Punkt dann ein Kind weiter überweisen wollen und sollen in die Kliniken. Das ist der sogenannte Überweisungsvorbehalt. Das wäre nach unserem Dafürhalten genau das Richtige. Das wollen wir alle gemeinsam. Diagnoselisten machen überhaupt keinen Sinn. Und da müsste man wirklich schauen, wie die Selbstverwaltung da vorankommt. Gegebenenfalls müsste man da nochmal gesetzlich nachschärfen. Wenn ein Überweisungsvorbehalt nicht gewünscht ist, dann gäbe es grundsätzlich noch die Möglichkeit, das Ganze zu strukturieren, analog des Rahmenvertrags für die Hochschulambulanzen, weil da wären auch sozusagen unsere Bedürfnisse als Kliniken und die Bedürfnisse der niedergelassenen Ärzte gut dargestellt und denen würde gut Rechnung getragen.
Vielen Dank. Dann wäre Frau Borchert für die CDU-CSU an der Reihe. Bitte schön.
Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage geht an die Vereinigung der Pflegenden in Bayern, an Frau Rita Zöllner. Schildern Sie uns bitte die aktuelle Lage in der Ausbildung zur Kinderkrankenpflegefachperson. Was empfehlen Sie uns hier? Wie bewerten Sie den Vorschlag, eine bundeseinheitliche Fachweiterbildung zur Kinderpflegefachperson zu etablieren? Herzlichen Dank.
Dankeschön, Frau Zöllner, bitte.
Vielen Dank. Ich habe keine Interessenkonflikte. In der Generalistik findet ja in erster Linie in den 2 Jahren Ausbildung erstmal für alle gemeinsam statt und im 3. Jahr folgt die Spezialisierung und somit eine Vertiefung auch im Bereich der pädiatrischen Pflege möglich. Jedoch wird sie nicht flächendeckend angeboten und die Umsetzung hängt stark vom Träger der praktischen Ausbildung und von den Pflegeschulen ab. Nicht alle Ausbildungsanbieter haben ausreichende Kapazität oder Interesse, den pädiatrischen Vertiefungsansatz anzubieten. Daran, dass nur wenige Kliniken in den letzten Jahren gelungen scheint, diese Einarbeitungskonzepte für die generalistisch ausgebildeten Kinderpflegefachkräfte anzubieten, ist nicht die generalistische Ausbildung schuld, sondern die Trägheit der Betriebe. Es gibt auch sehr viele positive Beispiele, wo die Umsetzung auch sehr gut geklappt hat. Die kann ich bei Gelegenheit, wenn Sie es interessiert, auch aufzählen. Zu der erwähnten Hochrechnung in Deutschland, dass die Zahl der Kräfte beschreibt und dass die Fachkräfte fehlen aufgrund der Generalistik, ist so nicht nachzuvollziehen, da dieser Mangel in der Neonatologie bereits seit vielen Jahren besteht auch schon vor der Einführung der generalistischen Ausbildung. Bereits 2015 wurde sie im Bericht der GBA, der Fachkräftemangel, ja schon beschrieben. Wir als VDBP stehen hinter der Generalistik und auch hinter den Inhalten, die vermittelt werden. Die Pädiatrie ist ein Teilbereich der Pflege und der Medizin und entsprechend eine überschaubare Anzahl der Ausbildungsplätze. Und der Mangel ist flächendeckend auch in der Altenpflege oder auch in den Kliniken zu erkennen, nicht ausschließlich in der Pädiatrie. Wichtig ist bei dieser Diskussion zu beachten, dass erforderliche pädiatrische Kompetenzen für Pflegefachpersonen etwas anderes sind als die Beherrschung von Handgriffen im klinischen Umfeld. Pädiatrische Pflege findet auch außerhalb der Krankenhäuser statt, auch im ambulanten Bereich, ambulante Intensivpflege, Kinder-, Jugendpsychiatrie, Schulgesundheit oder Hospiz- und Palliativversorgung von Kindern. Wir regen an, die Weiterbildung pädiatrischer Pflege nachhaltig zu verankern. Wir sind sehr dafür, diese pädiatrische Weiterbildung zu etablieren und als konsequente Ergänzung zur generalistischen Ausbildung. Die VDBP hat hier bereits...
Muss ich jetzt leider unterbrechen.
Entschuldigung.
Zeit ist vorbei.
Okay.
Es wäre jetzt die Linke an der Reihe. Frau Stange, bitte.
Vielen Dank. Ich hätte gerne noch mal eine Frage an Frau Fenske gerichtet. Befürwortende der strikten Generalistik heben die Vorteile der breiten Einsatzfelder für die examinierten Pflegekräfte hervor. Hätte die Beibehaltung des Wahlrechts auf Spezialisierung demzufolge Nachteile für die Pflegekräfte?
Frau Fenske, bitte.
Vielen Dank. Ein ganz klares Nein. Viele junge Menschen, die sich für die Ausbildung in der Pflege bewerben, wissen von Anfang an, dass sie eigentlich mit Kindern und Jugendlichen arbeiten wollen und wählen tatsächlich Ausbildungsträger, wenn es ihnen möglich ist, wo mindestens die Vertiefung, wenn nicht sogar die Spezialisierung in der Pädiatrie angeboten wird. Bei der aktuellen Situation ist es so, dass alle Pflegefachkräfte eigentlich mit Kusshand in den Einrichtungen genommen werden. Das war aber auch schon vor der Generalistik so. Auch dort konnte man als Gesundheits- und Kinderkrankenpflegekraft in der Erwachsenenmedizin, in der Altenpflege arbeiten, ohne gute Hürden entgegengesetzt zu bekommen. Andersherum sehen wir eher die Problematik, dass Generalisten, so wie wir es in der Praxis erfahren, sich häufig sehr, sehr wenig für die Pädiatrie vorbereitet fühlen. Wenn sie in die Pädiatrie gehen, wenn sie sich tatsächlich, das ist Aussage von vielen jungen Menschen, überhaupt trauen, in die Pädiatrie zu gehen, sich schnell wieder verlassen, weil sie sich grundsätzlich erstmal massiv überfordert fühlen. Ein weiteres Argument ist ganz häufig, dass die Generalistik ja eine EU-Anerkennung bietet und der gesonderte Berufsabschluss Gesundheits- und Kinderkrankenpflege dies nicht tut. Grundsätzlich kann man auch da sagen, dass Generalisten, die ins Ausland gehen, häufig dort erstmal nicht als Pflegefachkräfte, sondern als Pflegehelfer eingesetzt werden, denn die Ausbildung in unseren Nachbarländern ist häufig 4 Jahre oder länger. Und auch schon vor der Generalistik und genauso auch mit der Generalistik ist es so, dass auch Pflegefachkräfte ohne generalistische Ausbildung, beziehungsweise heutzutage ist ja auch eine Ausbildung mit dem gesonderten Berufsabschluss Gesundheits- und Kinderkrankenpflege 2 Jahre lang erstmal generalistisch, dort genommen werden und ebenfalls wie alle anderen eine Nachqualifizierung besuchen und dort aber trotzdem auch sehr gerne genommen werden. Das heißt, die Abschaffung des Wahlrechts macht den Beruf definitiv nicht attraktiver, eher genau das Gegenteil.
Dankeschön. Dann wäre die AfD an der Reihe. Frau Weiß, bitte.
Vielen Dank. Ich hätte noch mal eine Frage an den GBA. Welche Teile des Antrags würden faktisch zu mehr Regulierung oder Dokumentation führen, zum Beispiel neue Nachweise, Qualitätsberichte oder Strukturprüfungen? Und wie sollte verhindert werden, dass zusätzliche Bürokratie Personal bindet?
Ja, Josef Hecken, GBA, herzlichen Dank für die Frage. Also ich sehe in dem Antrag über die normalen Dokumentationsanforderungen hinausgehende zusätzliche Bürokratieerfordernisse überhaupt nicht. Ich sehe, dass das, was in dem Antrag vorgesehen ist, in weiten Teilen eben adressiert Mängel, die tatsächlich in der Versorgungsrealität auftreten, die planerische Hemmnisse beseitigen. Und vor diesem Hintergrund ist all das, was wir hier als Gegenstand dieses Antrages haben. Aus meiner Sicht ein Fortschritt für die Optimierung der Versorgung der pädiatrischen Patientinnen und Patienten und zur Verbesserung der Kindergesundheit. Natürlich werden Schulgesundheitsfachkräfte in irgendeiner Form der Dokumentationspflicht unterliegen. Da wird es bürokratische Prozeduren geben. Nur Frau Professor Theis hat es ja eben adressiert, die Alternative dazu ist eben, dass wir heute im Leistungsgeschehen sehr häufig konfrontiert sind mit Sozialgerichtsprozessen, wo um die Frage gestritten wird, wer trägt die Verantwortung, die finanzielle Verantwortung für die Überwachung eines Diabeteskindes, das möglicherweise unter schwierigen Bedingungen dann Notfallpatient während der Schulzeit wird. Müssen das die Eltern tun? Ist der Schulträger oder der Träger der Jugendhilfe der richtige Adressat oder ist es die GKV? Hier haben wir unterschiedliche Rechtsprechung. Und deshalb ist das, was hier als Ziel über diesem Antrag drüber steht, für mich etwas, was im Gesamtkontext eben Versorgung systematischer und strukturierter macht und nicht ein Mehr an Bürokratie mit sich bringt. Das Gleiche gilt auch, was ich bezogen auf das, was ich eben die Anforderungen für die kinderspezifischen Notfallzentren gesagt habe, wenn ich eben dafür plädiert habe, dass wir ganz klar entscheiden, wo gibt es die, welche Qualitätsanforderungen müssen die erfüllen, welche Anforderungen müssen an die Ersteinschätzungsinstrumente dort gemacht werden, dann ist das nicht zusätzlicher bürokratischer Aufwand, sondern ist das, was Regelversorgung in der Notfallversorgung bei Erwachsenen betrifft und dass man bei Kindern da eben einfach sagt, jo, wir wollen Kinsen einführen, aber was sich dahinter verbirgt, das bleibt eine leere Hülse. Das ist eigentlich etwas, was wir gerade gegenüber Kindern vermeiden sollten und vermeiden müssten.
Vielen Dank. Dann wäre die CDU-CSU-Frau Jansen bitte an der Reihe.
Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin. Und zwar spielen Übergewicht und Adipositas bei Kindern und Jugendlichen eine immer größere Rolle. Also sie steigen ja. Weltweit gibt es mittlerweile mehr über- als untergewichtige Minderjährige. Und wie sehen Sie die Früherkennung auch von familiären Veranlagungen und die Behandlung von Übergewicht und Adipositas in der Versorgung verankert?
Herr Dr. Rudek, bitte.
Ja, vielen Dank, Burkhard Rudek, Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin. Wir wissen aus den KICS-Untersuchungen, dass 15% der 3- bis 17-Jährigen in Deutschland übergewichtig sind, darunter knapp 6% adipös, also krankhaft übergewichtig ist. Wir wissen aus Krankenkassendaten, dass diese Zahlen weiter steigen. Kinder essen doppelt so viel Süßwaren und Snacks, aber nur halb so viel Obst und Gemüse, wie empfohlen. Sie sehen täglich 15 Werbespots für Lebensmittel mit hohem Zucker-, Fett- oder Salzgehalt. 92% der Lebensmittelwerbung ist für Fastfood, Snacks oder Süßigkeiten. Das sind Zahlen, die das BMG rausgegeben hat, also die nicht ich selbst sozusagen mir aus den Fingern geklaubt habe. Also offizielle Zahlen seitens des Bundesministeriums für Gesundheit so akzeptiert. Die Leopoldina hat kürzlich eben eine Stellungnahme herausgegeben, die von gesamtgesellschaftlichen Kosten von 133 Milliarden Euro pro Jahr ausgegeben werden, um Adipositas, Übergewicht adäquat zu begegnen. Prävention ist allerdings sehr viel wichtiger als die Behandlung. Und vieles geht ja, was diese Gelder angeht, in die Behandlung. Und dazu gibt es verhältnispräventive Ansätze, früher von der BZGA, heute vom BÜÖG, aber die eben verhaltenspräventive Ansätze sind. Sehr viel wichtiger sind verhältnispräventive Ansätze. Das bedeutet, die Umwelt- und Lebensbedingungen von Kindern müssen so gestaltet sein, dass gesunde Ernährung und Bewegung für Kinder und Jugend selbstverständlich ist. Den seinerzeitigen Innovations- und Reduktionsgipfel der Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, Julia Klöckner, den muss man als gescheitert betrachten werden. Es wurden 15% Zuckerreduktion seinerzeit angepeilt, erreicht wurden nur ca. 2%. Daten von der Dank von der LMU und der Technischen Universität München. Eine gestaffelte Zuckersteuer, wie in Großbritannien seit 2018, hat eine Reduktion des Zuckergehaltes von 15% in Süßgetränken zur Folge gehabt. Ebenso eine Reduktion des Zuckerkonsums und nach neuesten Daten auch des BMIs bei Kindern und Jugendlichen. Gerade heute ist eben vom WIP, vom Wirtschaftsinstitut der privaten Krankenversicherung, eine entsprechende Studie herausgegeben worden, die das noch mal bestätigt. Also gerade bei Kindern und Jugendlichen, bei jungen Leuten, wirkt das auch hinsichtlich einer Reduktion des BMIs. Der nächste Punkt, wer braucht Werbung für Kinderüberraschung? Das nenne ich mal einfach so. Kinder brauchen das sicherlich nicht. Die Eltern brauchen das auch nicht. Der Einzige, der es braucht, das ist natürlich die Lebensmittelindustrie, die solche Produkte herstellt. Insoweit sehr klar von unserer Seite her, wirklich, wir brauchen ein Werbeverbot. Und wir wissen, dass das in der letzten Legislaturperiode ja schon angegangen worden ist, das Kinderwerbegesetz, was allerdings leider aus unserer Perspektive kläglich gescheitert ist. Vielen Dank.
Vielen Dank. Dann wäre jetzt die SPD an der Reihe. Claudia Moll, bitte.
Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an Frau Professor Dr. Felderhoff-Müser, und zwar Folgendes. Ihre Gesellschaft betont wiederholt, dass die pflegerische Versorgung von Kindern sich in zentralen Aspekten von der Erwachsenenpflege unterscheidet. Das sehe ich genauso, denn Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. In Kürze erwarten wir die Veröffentlichung der Evolution zur generalistischen Pflegeausbildung. Aus Ihrer Praxisperspektive, was erwarten Sie mit Blick auf die Zahlen zum Wahlrecht der Auszubildenden für Vertiefungseinsätze in der Pädiatrie? Danke.
Ja, wie gesagt, ich unterstütze da auch meine Vorrednerinnen und Vorredner, dass wir tatsächlich die Beibehaltung der Vertiefungsmöglichkeit in der Ausbildung der Generalistik erhalten müssen. Das ist hier von den Pflegenden auch mehrfach gesagt worden. Wie Sie schon gesagt haben, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. In der Kinderkrankenpflege haben wir es auch nicht nur mit den Patienten selber zu tun, die ihre eigenen Bedürfnisse haben. Wir haben es auch mit den Familien zu tun. Wir haben es mit Geschwistern zu tun. Wir haben es mit Eltern oder anderweitigen Sorgeberechtigten zu tun, auch mit der Tatsache zu tun, dass vielleicht solche gar nicht verfügbar sind. Auch das ist eine völlig andere Konstellation als in der Erwachsenen- oder auch gar der Altenpflege. In der Praxis beobachten wir tatsächlich einen deutlichen Rückgang der Interessenten, weil es einfach nicht angeboten wird. Also tatsächlich, wenn man Kinderkrankenpflege googelt, dann findet man oft am Wohnort keine Möglichkeit mehr oder auch nicht eine ausreichend beworbene Möglichkeit. Wir haben die Situation auch, dass innerhalb der Kliniken, auch innerhalb der Krankenpflegeschulen eine Art Konkurrenzsituation besteht. Nämlich, wenn man die Kinderkrankenpflegevertiefung zu stark bewirbt, dann mögen sich ja viele andere Interessierte, die sich sonst für die Erwachsenenpflege nur entscheiden, sich vielleicht dann doch lieber für die Kinder entscheiden. Und das ist die traurige Praxis, die wir erleben. Und das möchten wir eigentlich nicht, weil ich glaube, wichtig ist, dass jeder dann auch in seinem Beruf glücklich wird. Und das hat diese wirklich tolle, mutige Petition der jungen Generation gezeigt. Da können wir nur Beifall klatschen als ärztliche Mitarbeiter.
Vielen Dank. Das ist immer schön. So, jetzt wäre die AfD an der Reihe. Frau Weiß, bitte.
Ich habe da noch eine Frage an den BVKJ. Der Antrag thematisiert Lieferengpässe bei Kindermedikamenten. Welche Engpassgruppen sind aus Ihrer Sicht am relevantesten, zum Beispiel Antibiotikasäfte oder Asthma-Medikamente? Und welche Maßnahmen wären schnell bzw. strukturell wirksam von Produktion, Preisregeln oder Vorratshaltung?
Herr Dr. Hubmann, bitte.
Vielen Dank. Ein anderes großes Problem in den letzten Jahren haben wir schon Stabilisierung auf niedrigem Niveau gesehen.
Herr Dr. Hubmann, ganz kurz. Stopp. Wir verstehen Sie ganz schlecht hier. Also Bild ausmachen oder irgendwie.
Jetzt besser?
Ja, deutlich. Danke.
Okay, gut. Dann fangen wir nochmal an. Also, die Medikamentenengpässe waren vor allem vor 2-3 Jahren in der Pandemie ein großes Problem und zum Ende der Pandemie. Dort war es natürlich auch ein Übermaß an Infektionen, beispielsweise durch Streptokokken. Mittlerweile sehen wir eine Stabilisierung auf niedrigem Niveau. Das hängt auch mit den gesetzgeberischen Änderungen zusammen, die vor allem bei Antibiotika zu einer vernünftigeren Preisbildung als vorher geführt haben. Hier möchte ich den Äußerungen des GKV-Spitzenverbands in den letzten Wochen deutlich widersprechen. Bei Asthma-Medikamenten und vielen anderen Medikamenten haben wir das Problem wie bei vielen Basismedikamenten in der gesamten Medizin, dass es wenige Produktionsstätten gibt, teilweise nur im äußeren
sind sie wieder abgehackt.
Der Fort. Ich lasse mich hier nochmal versuchen, mich ins WLAN einzuwählen. Jetzt wieder besser? Ich stehe eigentlich bei 5G.
Ja. Ein bisschen.
Okay, gut. Ich versuche langsam zu sprechen. Das ist vielleicht leichter. Ich glaube, wir brauchen dringend Produktionsstätten für wichtige Wirkstoffe in Deutschland und in Europa. Und ein Punkt, der für die Kinderarzneimittel wichtig ist, ist das Off-Label-Use. Hier sind wir mit dem GBA im engen Austausch, dass viele lebenswichtige Medikamente eigentlich nur im Off-Label-Use verordnungsfähig sind und die Rechtslage für uns hier unbefriedigend ist.
Vielen Dank. Dann wäre jetzt die CDU-CSU an der Reihe. Frau Zollner, bitteschön.
Vielen Dank. Meine Frage würde an die Vereinigung der Pflegenden in Bayern, an die Rita Zollner gehen. Wir haben jetzt schon mehrmals vom Thema Schulgesundheitsfachkraft gehört. Und auch ich würde gerne fragen wollen, welche Bedeutung messen Sie dem Thema Schulgesundheitspflege bei und was raten Sie uns hier? Was ist aus berufspolitischer Sicht notwendig für einen Einsatz solcher Kräfte an unseren Schulen?
Dankeschön. Frau Zöllner, bitte.
Also die Schulgesundheitspflege oder School Nurse ist ein international etabliertes System, das wir auch sehr befürworten, auch gerade aus dem, was auch vorhin schon erwähnt worden ist, für im Sinne der chronisch kranken Kinder in der Schule, auch zur Entlastung der Eltern und auch für Systeme wie zum Beispiel Schullandheim und Begleitung, in dem dann Kinder nicht mitfahren können, wenn die Strukturen nicht vorhanden sind und Ähnliches. Die School Nurses im internationalen Vergleich haben einen Masterabschluss. Das wäre aus berufspolitischer Sicht auch zu fordern, auch im deutschen Bereich. Und auch mit den Kompetenzen, die damit verbunden sind, mit Entscheidungsfähigkeit und so weiter. Und das wäre etwa eine Forderung an die Politik, auch diese Kompetenzen auch in Deutschland diesen Personen zuzuschreiben. Ansonsten ist von der berufspolitischen Sicht eine Strukturänderung notwendig, insgesamt Strukturen anzupassen und um dem Pflegebedarf der Zukunft auch gerecht zu werden, auch auf der Kinderebene und diese Systeme auch strategisch zu verankern, klare Rollenbilder und Standards zu hinterlegen, nicht gestreut Systeme einzuführen, auch mit Blick auf die Prävention, um diese zu stärken. Also die Schulgesundheitspflege hat eine sehr hohe Bedeutung auch in der Prävention und aber auch, um das Berufsbild positiv darzustellen, weil was in den Schulen stattfindet, die Kinder sehen diesen Beruf und das ist etwas, was sie dann auch für sich mitnehmen, das als positiv und ja.
Dankeschön. Dann Kollege Wagner für die Grünen, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende, und auch vielen Dank an den GBA und Herrn Rodeck, die schon Fragen beantwortet haben, die ich jetzt nicht mehr stellen muss. Jetzt hätte ich noch eine Frage an Dr. Hubmann. Ich hoffe, die Verbindung hält. Wir probieren es einfach mal. Ansonsten würde ich die 3 Minuten anders nutzen, aber wir gucken einfach mal. Sie hatten ja schon was gesagt, Herr Dr. Hubmann, zur Förderung der ambulanten Kinder- und Jugendmedizin. Vielleicht können Sie da noch mal kurz weiter darauf eingehen, was da jetzt wichtige Maßnahmen wären, die diese Bundesregierung auch vielleicht im nächsten Gesetz mit anfügen könnte. Aber auch zur Bedarfsplanung der ambulanten Kinder- und Jugendmedizin möchte ich Sie befragen. Was sind da Maßnahmen, die wir brauchen, um eine gute Versorgung auch der Kinder und Jugendlichen im ambulanten Bereich nachhaltig sicherzustellen?
Vielen Dank. Ich hoffe, es geht technisch besser. Ich bin jetzt jedenfalls im WLAN, ja, sodass ich besser zu hören sein sollte. Also bei der Weiterbildung möchte ich es nochmal pointiert so formulieren. Es liegt alles auf dem Tisch. Es gibt den Änderungsantrag. Es ist klar, dass wir diese Gleichstellung im 75a brauchen. Und ich habe vorhin nochmal versucht zu skizzieren, der große Erfolg, den wir in der ambulanten Weiterbildung haben, gemeinsam mit den Kliniken, bei 417 Vollzeitäquivalenten im Vergleich zu den 215 Genehmigten, würden wir sonst hier relativ schnell spüren, dass wir keine Versorgenden aufrechterhalten können. Von Nachbesetzungen möchte ich gar nicht reden. Wir sehen eindeutig, wer in der Weiterbildung in der Praxis war, hat eine deutlich höhere Bereitschaft, dann auch in der ambulanten Versorgung zu arbeiten. Zur Bedarfsplanung sehen wir mehrere Schwierigkeiten. Wir haben zum einen die politische Einschätzung, dass die Bedarfsplanung ein Mittel gegen die Ärzteschwemme war. Und es ist immer schwierig zu planen, weil wir eben diese die Nebeneinander von größeren Planungsbereichen, wie beispielsweise Berlin und München und ländlichen Regionen haben. Wir würden vor allem darauf drängen, dass man nochmal sich genau die Verhältniszahlen anschaut. Da sehen wir einen deutlichen Nachteil im Vergleich zu den allgemeinmedizinischen Kollegen. Und wir werden auch hier nochmal mit Güte zu sagen, dass es auch wichtig ist, die neuen Versorgungsrealitäten zu abbilden zu können. Und hier sehen wir auch einen großen Änderungsbedarf im EBM, der im Prinzip ja mit der Bedarfsplanung sehr eng zusammenhängt. Eine weitere Bedarfsplanung in dem Sinne, wie sie jetzt haben, ob da eine Verbesserung oder eine weitere Ausdifferenzierung schwierig ist, ist nach dem Sundmacher Gutachten für uns fraglich. Wenn muss die Bedarfsplanung andere strukturelle Dinge mit in Angriff nehmen, wie beispielsweise Versorgung im ländlichen Raum oder auch die Versorgung in sozialen Brennpunkten, wo wir einfach sehen, dass Eltern absolut nachvollziehbar und berechtigt deutlich öfter Konsultationswünsche haben, als jetzt zum Beispiel pragmatisch oder plakativ gesprochen Mittelschichtskinder irgendwo in der Mitte von München. Diese beiden Parameter würden wir, wenn in der Bedarfsplanung kein integriert sind. Vielen Dank.
Dankeschön. Dann wäre jetzt noch mal die SPD an der Reihe. Herr Jürgsel, bitte.
Vielen Dank, Frau Professorin Feldhoff-Müser. Meine Frage geht direkt an Sie. Wie kann die Versorgung von Kindern mit chronischen Erkrankungen oder Behinderungen besser verbessert werden, insbesondere an den Schnittstellen, das haben wir gerade auch gehört, zwischen ambulanter, stationärer und rehabilitativer Versorgung?
Ja, ein wichtiges Thema ist tatsächlich die Schnittstelle an den Sektoren. Wichtig wäre, dass sogenannte spezielle Einrichtungen, also wie sozialpädiatrische Zentren, auch flächendeckend vernünftig unterstützt werden mit ihren Expertisen, die sie haben, weil die bedeuten tatsächlich oft das Bindeglied zwischen der stationären und der ambulanten Versorgung. Über die Hybrid-DRGs, die diese Patienten gegebenenfalls betreffen können, habe ich ja eben schon gesprochen. Ganz wichtig für die Versorgung auch von chronisch kranken Kindern und Jugendlichen ist das Thema Arzneimittel. Wir unterstützen daher den Antrag natürlich vollumfänglich. Wir haben ja die Situation, dass gerade bei Kindern und Jugendlichen viele Medikamente off-label benutzt werden. Das betrifft Kinder mit chronischen Erkrankungen, mit Behinderungen genauso wie Früh- und Neugeborene, wo über 90% der Medikamente tatsächlich off-label sind. Ein wichtiger Schritt in die Richtung wäre tatsächlich die Unterstützung des sogenannten Kinderformulariums. Das ist ein webbasiertes System, was temporär in der letzten Legislaturperiode vom BMG unterstützt worden ist, aber nicht weitergeführt worden ist. Man benötigt 300.000 Euro im Jahr. Länder wie Österreich, Norwegen und die Niederlande, um nur einige zu nennen, haben das schon. Das würde tatsächlich auch qualitativ schon mal einiges ändern, wenn es darum geht, eben Nebenwirkungen, Erfahrungen zu sammeln und sowas. Da können Kollegen aus dem ambulanten wie auch im stationären Bereich unkompliziert nachschauen. Und da werden immer hochaktuelle Informationen auch europaweit gesammelt und reingestellt. Also das würde uns tatsächlich in der Versorgung schon mal sehr helfen zu den genannten Aspekten der sektorenübergreifenden Zusammenarbeit. Tatsächlich auch sektorenübergreifende Zusammenarbeit bei den Kostenträgern. Oft können Kinder mit chronischen Erkrankungen die Station nicht verlassen, weil eben Hilfsmittelanträge noch nicht bewilligt sind und so weiter. Also auch da könnte im Bereich der sektorenverarbeitenden übergreifenden Versorgung was getan werden, dass man guckt, an welchen Ecken man wirklich Geld sparen könnte und den Familien helfen könnte.
Vielen Dank. Dann wäre jetzt CDU-CSU an der Reihe. Frau Borchert, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage geht an Dr. Andreas Adlich. Sehr geehrter Adlich, welche Empfehlungen geben Sie uns angesichts des Fachkräftebedarfs und der Ausbildungslage im Schwerpunkt Kinderkrankenpflege an den deutschen Kinderkliniken? Und wie bewerten Sie den Vorschlag, eine bundeseinheitliche Fachweiterbildung zur Kinderpflegefachperson zu etablieren? Herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich vertrete den Verband der Leitenden Kinder- und Jugendärzte und Kinderchirurgen in Deutschland. Ich bin aber auch gewählter Sprecher der Kommission Personalressourcen im Bündnis Gesundheit und im Bündnis Kinder- und Jugendgesundheit und habe deshalb auch ein Mandat für die pädiatrischen Verbände zu sprechen. Meine Vorredner haben das Thema ja schon mehrfach adressiert. Ich möchte nochmal ausdrücklich sagen, dass wir uns klar machen müssen, dass der Vertiefungsansatz Pädiatrie, so wie der jetzt seit dem Pflegeberufreformgesetz in Deutschland praktiziert wird, erhebliche inhaltliche Schwächen hat. Und das flächendeckend in ganz Deutschland, das melden uns alle Kinderkliniken zurück. Die Absolventinnen dieser dreijährigen Ausbildung haben erhebliche Defizite in Anatomie und Physiologie des Kindes, in der Kinderkrankheitslehre, in der Arzneimittellehre, ist gerade angesprochen. Und grundsätzlich müssen wir anstreben, und da bin ich mit allen Vorrednern ganz einig, dass eine dreijährige Ausbildung irgendeiner Form die Absolventen und Absolventinnen befähigt, am Kinderkrankenbett tätig zu werden. Und jetzt haben wir in Deutschland die Situation, dass jetzt flächendeckend so inselhaft in irgendwelchen Kliniken in der Wahrnehmung dieser Ausbildungsdefizite des Ansatzes versucht wird, diese Absolventinnen nachzuqualifizieren. Das ist überhaupt nicht zielführend und wir brauchen da eine bundeseinheitliche Reform des Ausbildungsgangs, sodass nach 3 Jahren jemand tatsächlich tätig werden kann. Das ist unsere wichtigste Forderung. Das muss man bundeseinheitlich machen. Es gibt jetzt für Bayern entsprechende Vorschläge. Das ist aber überhaupt nicht zielführend aus unserer Sicht, das jetzt in 16 Bundesländern verschieden zu machen. Das bayerische Modell ist sehr, sehr brauchbar. Das kann man auch bundeseinheitlich nehmen. Zumindest kann man darauf gut aufsetzen. Und dann müssen wir uns unterhalten über eine Nachqualifikation derjenigen, die jetzt schon in dieser 3-jährigen Ausbildung drin sind. Die werden ja irgendwann fertig und die haben natürlich diese Situation, dass die ans Krankenbett des Kindes kommen und können vieles nicht. Und grundsätzlich muss man sich da unterhalten über Konzeption und dann auch über Finanzierung. Aus Sicht der Kliniken ist es völlig inakzeptabel, dass nach der 3-jährigen Ausbildung dann auf Kosten der Kliniken nachqualifiziert werden muss. Das ist nicht akzeptabel. Wir unterstützen selbstverständlich auch die Förderung, die ja in dieser Petition, in dieser erfolgreichen jetzt auch formuliert wird, dass das Wahlrecht erhalten bleibt. Aber vielleicht kann ich noch kurz sagen zu der Frage vorhin, was zu erwarten ist von der Evaluation. Gar nichts ist da zu erwarten, weil bundesweit diese Spezialisierung kaum angeboten wird. Dankeschön.
Vielen Dank. Dann wäre noch mal die AfD an der Reihe. Frau Weiß, bitte.
Vielen Dank. Ich würde die Frage der Lieferengpässe zu den Kindermedikamenten gerne noch mal der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin stellen wollen, was er dazu sagt und was man da eventuell kurzfristig verändern könnte.
Herr Dr. Rudeck, bitte.
Wir haben die Problematik im gesamten Gesundheitssystem, dass es ökonomisch getriggert ist. Und das betrifft natürlich auch Pharmafirmen. Das bedeutet, ein Medikament XY, welches ich als Tablette herstellen kann oder eben auch als Saft herstellen muss, macht in der Zubereitung eines Saftes, einer Suspension, mehr Kosten. Wir haben daraufhin zusätzlich einen kleinen Markt. Kinder und Jugendliche sind nicht so viele in unserer Bevölkerung wie die Alten mittlerweile. Und sie verbrauchen auch sehr viel kleinere Dosen. Das heißt, ein Frühgeborenes braucht nicht eine Tablette, sondern vielleicht ein 80stel einer Tablette oder etwas. Das bedeutet, dieser gesamte Bereich ist ökonomisch unattraktiv. Und das bedeutet, dass er da natürlich in der Priorisierung von auch pharmazeutischen Industrien eher nachrangig beurteilt wird. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, das kennen wir alle, die Lieferengpässe, die jetzt aufgrund von logistischen Schwierigkeiten der Lieferung selber, aber eben auch von wenigen Standorten, an denen noch produziert wird, sind seinerzeit offensichtlich geworden. Im Moment ist es einigermaßen stabil, auch aus unserer Perspektive, aber die Unsicherheiten, die wir seinerzeit erlebt haben, sind natürlich grundsätzlich weiter bestehend. Grundsätzlich kann ich auch hier wiederum nur sagen, wir brauchen eben eine besondere Berücksichtigung von Kinderarzneimitteln oder auch von Medizinprodukten für Kinder, die auf diesen engen, kleineren, ökonomisch unattraktiven Markt zugeschnitten sind. Das kann man mit erwachsenen Medikamenten 1:1 nicht gleichsetzen. Da werden Kinder und Jugendliche immer bei verlieren. Vielen Dank.
Dankeschön. Dann kämen jetzt noch mal die Linke an die Reihe und abschließend dann noch mal die CDU und dann sind wir durch für heute.
Das ist ja richtig toll. Ich freue mich. Ich hätte gern noch eine Frage an die Vereinigung der Pflegenden in Bayern, an die Frau Zöllner. Für dieses Jahr ist endlich das APN-Gesetz, beziehungsweise heißt ja jetzt Pflege- und Gesundheitsexperten-Einführungsgesetz, angekündigt. Welche Rolle könnte die Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendpflege hier spielen und wie könnte das die Versorgung verbessern?
Also ich sehe tatsächlich, da ich ja School Nurse auf dem Niveau ist School Nurse Masterniveau, wäre entsprechend ANP mit einer Kinderfachweiterbildung oder eine Kinderpflegekraft, die ANP wird, als Zusatzqualifikation, wäre für mich die Rolle, die man an der Stelle bräuchte. Oder aber auch, was man sich auch vorstellen kann, ist, wenn man jetzt zum Beispiel die pädiatrische Ausbildung über das Studium macht und da ein Master Pädiatrie anbietet nach dem grundständigen Studiengang Bachelor, das wäre praktisch entsprechend dem ANP in der Kinderpflege so die Parallele.
Dankeschön. Und abschließend die CDU. Frau
Zöllner, ich habe doch noch eine Minute 50, stand da noch,
oder? Nein, wir sind in der Fragerunde. Es gibt eine Frage, eine Antwort und das maximal 3 Minuten. Also die 3 Minuten sind nicht,
nicht nutzbar komplett, sondern es ist maximal in dieser Fragerunde. Gut, deswegen jetzt abschließend die CDU, bitte.
Vielen herzlichen Dank. Meine Frage geht an Herrn Professor Hecken, was er zu den Ausführungen seines Kollegen rechts von ihm sagt in Bezug auf die Kindermedikation und die besonderen Medizinprodukte im Kinderbereich. Was für eine Einschätzung haben Sie und eine Empfehlung für die Politik, um da weiterzukommen?
Ja, ganz herzlichen Dank für die Frage. Ich kann Herrn Dr. Rodeck nur zustimmen. Es ist ökonomisch jetzt im generischen Bereich absolut unattraktiv, Kindermedikationen zu produzieren, weil die Wirkstärken so niedrig sind, dass man damit schlicht und ergreifend kein Geld verdienen kann. Deshalb sind wir schon seit Jahren dazu übergegangen, dass wir Kinderdarreichungsformen, Kinderwerkstärken nicht in Festbetragsgruppen einschließen, weil das der Tod in der Versorgung wäre. Denn der Wirkstoffgehalt ist so niedrig, dass der Blister teurer wäre als dann eben am Ende der Wirkstoff, der drin ist. Wir müssen deshalb insbesondere im Bereich der Kindermedikation tatsächlich die Frage stellen, ob wir bestimmte versorgungsrelevante Wirkstoffe dadurch privilegieren wollen, dass wir eben sagen, wer in der Nähe im Inland oder in Europa produziert und damit eine gewisse Liefersicherheit garantiert, der bekommt dann eben auch die tatsächlich dadurch entstehenden Mehraufwendungen in irgendeiner Form erstattet. Denn ansonsten läuft der Marktmechanismus. Ich merke keine Verbesserung bei der Versorgung mit Kindermedikamenten, seit die nicht mehr im Festbetrag sind. Das wird trotzdem in Indien gemacht. Und wenn es dann Versorgungsengpass gibt durch irgendeinen Suezkanal, der zu ist, dann bleiben eben auch die Kindermedikamente auf der Strecke. Also hier hilft es nur, dann gezielt zu sagen, wenn du den Nachweis erbringst, dass auch hier in sicherer Umgebung produziert wird, in erreichbarer Umgebung, dann sind wir eben bereit, da einen entsprechenden Mehrbetrag zu bezahlen. Das wäre im Vergleich zu den Ausgaben, die wir im patentgeschützten Arzneimittelbereich haben, marginal und betrifft nicht nur Kinder. Wir haben auch, Herr Rodeck hat es ja angesprochen, sehr viele ältere Menschen mit Schluckbeschwerden. Die muss ich mit Säften bedienen und das würde helfen. Das würde auch helfen im Olu-Bereich. Auch das ist angesprochen worden. Auch hier ist der GBA ja bereits erwähnt worden. Wir versuchen hier so einfach wie möglich für die Verordnerinnen und Verordner die Anwendung von teilweise ganz alten Medikamenten, die aber für Kinder keine Zulassung haben, weil es sich einfach nicht rentiert, eine Kinderstudie zu machen, hier eben zu erleichtern durch Musterformulare etc. pp. Aber hier gibt es noch unheimlich viel Luft nach oben, indem man eben möglicherweise auch im Zuge dieses Antrages darüber nachdenken könnte, ob man nicht das Antragsverfahren OLO-Expertengruppe Off-Label-Use beim GBA erleichtern könnte, wenn es eben Evidenz aus der Versorgung gibt, damit man hier nicht jedes Mal einen Ausnahmeantrag stellen muss.
Ja, vielen Dank für diese intensive Stunde und danke für Ihre Expertise. Ich denke, wir haben alle auch noch mal relativ viel gelernt und freue mich auf den weiteren Austausch zu den Themen. Wir sehen uns mit Sicherheit in einer der nächsten Anhörungen und der nächste ordentliche Ausschusssitzung ist ja dann am 25. Februar. Wir werden ja mit der einen oder anderen Kolleginnen und Kollegen dann in der nächsten Woche das Vergnügen haben, auf Reise zu sein. Also bis dahin, danke.
Vielen Dank.